Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Heute ist Mittwoch, der 12. September 2018. Unsere Referentin ist die Philosophin Dr. Nathalie Knapp und sie spricht zum Thema ihres gleichnamigen Buches Kompass Neues Denken, wie wir uns in einer unübersichtlichen Welt orientieren können. Sie dürfen sich freuen auf einen Grundlagenvortrag, denn der Kompass für neues Denken, den brauchen wir für alle Lebensbereiche, vor allem für unser Zusammenleben. Angefangen von den kleinsten Bereichen, Partnerschaft und Familie, über das Zusammenleben in einem Betrieb, in einer Gemeinde, in einem Land, in einem Staat, in der EU, bis zum globalen Zusammenleben von Menschen, Tieren und Pflanzen auf diesem Planeten. Warum dieses Thema? Ein paar kurze Bemerkungen. Zur modernen Befindlichkeit gehört das Gefühl, dass alles sehr unübersichtlich, chaotisch, unsicher und kompliziert ist. Deshalb kennen wir uns oft nicht mehr aus, sind immer wieder orientierungslos, ohnmächtig, hilflos, überfordert, gelegentlich auch verzweifelt. Zur modernen Befindlichkeit gehört das Gefühl, dass vieles außer Kontrolle geraten ist, dass uns vieles entgleitet und gar nicht mehr gesteuert werden kann. Etwa der Klimawandel, die Finanzströme, die kriegerischen Auseinandersetzungen, die Migration, der Terrorismus, der technologische Fortschritt, die Digitalisierung, aber auch, dass uns die eigene langfristige Lebensplanung entglitten ist und dass wir die nicht steuern können. All das macht Angst. Darauf hat Philipp Blom in seiner Festrede zur Eröffnung der heurigen Salzburger Festspiele hingewiesen und präzisiert, immer mehr Menschen fürchten den Verlust von Besitz und Status, den Verlust einer vertrauten Welt, den Verlust der Hoffnung. So wird, sagt Philipp Blom, die Zukunft nicht mehr als Verheißung erlebt, sondern als Bedrohung. In einer schwer verstehbaren Welt, in der viele Orientierungspunkte sich aufgelöst haben, ist die Versuchung groß, einfache, das heißt lineare, monokausale Ursache-Wirkungserklärungen zu suchen. Deshalb fallen wir auch leicht auf Ratgeber herein, die für große Probleme schnelle, einfache und sichere Lösungen versprechen. Die Versuchung ist groß, schwarz-weiß zu denken, Feindbilder aufzubauen, Grenzen und Mauern, Sündenböcke zu suchen, die angeblich an allem schuld sind, und den Hass auf diese vermeintlichen Sündenböcke zu schüren. Man sucht das eigene Heil gerne in der Abschottung, privat im Rückzug, politisch im Nationalismus, religiös im Dogmatismus. In einer schwer verstehbaren Welt ist die Versuchung groß, die Vernunft, das klare, kritische Denken, die Aufklärung abzulehnen und in die irrationale Welt der Gefühle, der Religion, der Esoterik zu flüchten. Philipp Blom spricht davon, dass vielen Bürgerinnen und Bürgern ihre Mündigkeit lästig, Freiheit zu anstrengend und Gleichheit suspekt ist. Und dass viele eine gefühlte Wahrheit einer durchdachten Wahrheit vorziehen. Dadurch, so Philipp Blom, verlieren Wahrheit und Wissenschaft an Verbindlichkeit, freiwillige Verdummung greift Raum. Das ist brandgefährlich, bedroht unser Zusammenleben, bedroht die Demokratie, Demokratie als Weg, miteinander die Zukunft zu gestalten. In Wirklichkeit ist die Welt, ist das Leben nicht kompliziert, sondern komplex. Das ist ein großer Unterschied und wir werden gleich viel mehr dazu hören. Wir müssen darum erstens verstehen, was Komplexität ist, und zweitens lernen, mit Komplexität umzugehen. Das heißt, lernen, mit offenen Fragen, mit Unsicherheit, mit Überforderung, mit Angst vernünftig und sinnvoll zu leben. Bei diesem Lernen will uns Dr. Nathalie Knapp mit ihrem Vortrag Kompass Neues Denken unterstützen. Sie will uns helfen, einen Orientierungssinn für die moderne Welt zu entwickeln, um so das Chaos des Alltags wieder leichter in ein glückendes Leben zu verwandeln. Die Süddeutsche Zeitung schrieb, nach 2 Stunden mit Nathalie Knapp fühlt man sich viel aufgeräumter. Wer ist Dr. Nathalie Knapp? Sie hat Philosophie, Literaturwissenschaften, Religionsphilosophie und Religionsgeschichte studiert. Sie lebt als freie Autorin und philosophische Beraterin in Berlin und führt dort eine Praxis für philosophische Beratung und kreatives Denken. Von Nathalie Knapp gibt es mehrere Bücher, die bei Rowohlt erschienen sind und sich vor allem mit dem Denken befassen, wie eben dieses Buch Kompass Neues Denken, wie wir uns in einer unübersichtlichen Welt orientieren können. Liebe Frau Dr. Knapp, ich danke Ihnen sehr, dass Sie diesen Termin für Feldkirch schon lange in Ihrem Terminkalender reserviert haben. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung und noch viel größeren Dank für diese kluge und warmherzige Einführung. Und mein Dank auch an Sie, dass Sie hier heute Abend gekommen sind, um an diesem wunderbaren Spätsommerabend Ihre Zeit in diesem Innenraum mit mir zu teilen. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und mein Thema ist heute die Frage, wie man sich in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt besser zurechtfinden kann. Und das ist natürlich eine Frage, die sehr viele Menschen beschäftigt. Ich bin von Beruf Philosophin und vielleicht hat sich die eine oder der andere unter Ihnen schon mal gefragt, was denn eigentlich die Expertise einer Philosophin ausmacht. Und darauf gäbe es in der Tat sehr viele verschiedene Antworten. Und ich möchte Ihnen eine geben, die den heutigen Abend etwas besser erklärt. Sie alle sind ja Expertinnen und Experten für irgendetwas. Zum Ersten sind Sie natürlich alle Expertinnen und Experten für Ihr eigenes Leben. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb werde ich Ihnen heute Abend auch sicher nicht sagen, was Sie tun und was Sie lassen sollen. Es ist mir ganz, ganz wichtig, den Menschen die Expertise für ihr eigenes Leben zuzugestehen. Zum anderen sind Sie aber alle auch noch Expertinnen und Experten für etwas Besonderes. Manche von Ihnen sind Experten für Erziehung, andere sind Expertinnen für Management in der Stahlindustrie oder Näherei oder Konditorei oder Schreinerei oder Geografie oder was auch immer Sie Tag für Tag in Ihrem Alltag tun, da kennen Sie sich ganz besonders gut aus. Und meine Expertise besteht nun darin, einen Schritt zurückzutreten und all diese unterschiedlichen Standpunkte miteinander zu verbinden, damit ein größeres Bild entsteht. Ich möchte deshalb heute Abend gerne so eine Art Landkarte für Sie zeichnen, eine Art Landkarte über unsere Zeit, damit Sie ein größeres Bild zur Verfügung haben, in das Sie sich dann mit Ihrer speziellen Expertise und Ihrem speziellen Standpunkt einordnen zu können und gleichzeitig trotzdem noch einen Überblick haben. Das wäre mein Plan für den heutigen Abend, also einmal das ganze Leben in ungefähr einer Stunde. Das ist ein ehrgeiziger Plan, aber ich werde mein Bestes geben. Und in einem zweiten Schritt, wenn ich diesen Plan für Sie gezeichnet habe, werde ich versuchen, Ihnen einen einzigen Handlungsimpuls mitzugeben. Und ich habe ja gesagt, ich sage Ihnen nicht, was Sie tun sollen, deshalb wird dieser Handlungsimpuls nicht sehr konkret sein, aber er wird konkret genug sein, dass Sie, wenn Sie wollen, Ihren inneren Kompass darauf ausrichten können. Und wenn Sie das tun und tun wollen, dann wird es Ihnen dabei helfen, sich in dieser immer unübersichtlicher werdenden Welt besser zurechtzufinden. Und es wird sogar dabei helfen, dass wir uns alle gemeinsam in dieser immer unübersichtlicher werdenden Welt besser zurechtfinden. Denn das kann ich schon vorab sagen, es ist gar nicht möglich, dass sich einer allein von uns dort besser zurechtfindet. Das können wir nur alle gemeinsam leisten. Und damit Sie schon während meines Vortrages eine gute Orientierung haben, habe ich 4 Leitfragen für Sie mitgebracht, die ich nach und nach gerne beantworten möchte. Die erste Leitfrage beschäftigt sich tatsächlich mit diesem kleinen Wort Komplex, denn das ist das Wort, was wir immer benutzen, um unserer Überforderung Ausdruck zu verleihen. Aber wir denken sehr selten darüber nach. Okay. Die erste Frage beschäftigt sich also mit diesem kleinen Wort Komplex, weil das das Wort ist, das wir benutzen, um unserer Überforderung Ausdruck zu verleihen. Aber wir denken sehr selten darüber nach, was das denn eigentlich genau bedeutet. Deshalb lautet meine erste Frage, was heißt das eigentlich genau, Komplex? Und die zweite Frage lautet dann, was hat sich verändert in der Welt in den letzten 50 bis 70 Jahren, das dazu geführt hat, dass wir dieses kleine Wort Komplex heute so häufig benutzen? Denn das haben wir früher gar nicht gebraucht. Das wäre die zweite Frage, die ich beantworten möchte. Die dritte Frage lautet dann, vor welchen neuen Herausforderungen stellen uns diese Veränderungen der letzten 50 bis 70 Jahre? Und die vierte Frage lautet, was kann man tun, um sich in dieser neuen Welt besser orientieren zu können? Und wir beginnen mit der ersten Frage, was heißt eigentlich genau komplex? Dieses kleine Wort komplex ist erst vor kurzem in unseren Alltagsgebrauch übergegangen. Vorher haben das nur Wissenschaftler benutzt. Meine Großmutter, die 1995 gestorben ist, hat mit Sicherheit nicht gewusst, was dieses Wort bedeutet. Ich wage sogar zu behaupten, dass sie es niemals gehört hat und ganz sicher niemals benutzt. Denn dieses Wort befindet sich erst seit etwa 15 Jahren in unserem Alltagsgebrauch. Das war der Moment, in dem es nicht nur mehr wissenschaftliche Bücher über dieses Phänomen gab, sondern auch Bücher, die allgemeinverständlich waren und die vielleicht sogar das Wort komplex in ihrem Titel haben durften. Und seither hat es sich immer weiter ausgebreitet und jetzt sagen wir ganz oft, ach, das ist alles so komplex oder das wird doch alles immer komplizierter. Und wenn wir diese beiden Wörter benutzen, komplex und kompliziert, dann meinen wir ungefähr dasselbe damit. Aber eigentlich bedeuten diese Wörter ganz Unterschiedliches. Und deshalb werde ich Ihnen zuallererst den Unterschied zwischen kompliziert und komplex erklären, weil das der Unterschied ist, der den Alltag des 20. Jahrhunderts, also den meiner Großmutter, von unserem Alltag des 21. Jahrhunderts unterscheidet. Wenn man diesen Unterschied verstanden hat, ist man schon einen ganz großen Schritt weiter. Und ich erkläre Ihnen diesen Unterschied an einem ganz einfachen Beispiel, ein Beispiel eines Fußballspiels, weil ich hoffe, dass Sie alles schon mal eines gesehen haben. In einem Fußballspiel, da gibt es Regeln und manche dieser Regeln, die sind sehr einfach, wie beispielsweise die Tatsache, dass ein Tor nur dann gegeben wird, wenn der Ball die Torlinie zwischen den beiden Torpfosten und unterhalb der Latte vollständig überquert hat. Das ist relativ einfach, das können Sie einem Dreijährigen zur Not erklären. Aber dann gibt es beim Fußball auch Regeln, die sind kompliziert, wie beispielsweise die Abseitsregel. Jemand steht im Abseits, wenn er im Augenblick der Ballabgabe eines Teamkollegen mit irgendeinem Körperteil sich in der gegnerischen Hälfte befindet und dabei näher am Tor steht als der letzte Feldspieler der gegnerischen Mannschaft. Das ist kompliziert und zwar deshalb, weil es sehr viele Komponenten enthält, die auf eine vorher festgelegte Art miteinander in Beziehung zu setzen sind. Ja, der Spieler steht im Abseits, wenn er im Augenblick der Ballabgabe mit irgendeinem Körperteil sich in der gegnerischen Hälfte befindet und dabei näher am Tor steht als der letzte Feldspieler der gegnerischen Mannschaft. Da haben wir also mindestens drei Komponenten, wenn ich anders gezählt hätte, wären es vier oder fünf, die da auf eine festgelegte Art miteinander in Beziehung zu setzen sind. Und das können Sie einem Dreijährigen nicht mehr so leicht erklären. Deshalb nennen wir das kompliziert. Also vielleicht haben Sie alle zu Hause Kinder oder Enkelkinder, die das mit links verstehen, aber die meisten Dreijährigen verstehen das nicht. Das macht aber auch gar nichts, denn diese Regel bleibt immer gleich. Es sind die gleichen festgelegten Komponenten, die auf dieselbe Art miteinander in Beziehung gesetzt werden. Und deshalb darf sich Ihr Kind oder Enkelkind gerne ein paar Jahre Zeit lassen, bis er oder sie diese Regel versteht. Diese Regel ist also kompliziert, aber komplex ist sie nicht. Denn komplex ist etwas anderes. Komplex wird es erst, wenn das Fußballspiel beginnt. Dann haben wir wieder verschiedene Komponenten, die miteinander in Beziehung gebracht werden. Ja, wir haben beispielsweise 22 Feldspieler, wir haben einen Schiedsrichter, wir haben einen Linienrichter, wir haben zwei Trainer, wir haben den Platz, wir haben die Fans, wir haben das Wetter und viele andere Komponenten, die beim Fußballspiel eine Rolle spielen. Und die werden während dieses Spiels miteinander in Beziehung gesetzt. Aber diese Komponenten, von denen ich da gesprochen habe, die sind nicht wie bei der Regel statisch, sondern sie verändern sich die ganze Zeit während des Spiels. Das Wetter ändert sich. Ein Spieler verletzt sich und ist dann nicht mehr derselbe, der er am Anfang war. Oder der Schiedsrichter entscheidet, dass dieses Tor nicht gegeben wird, weil ein Spieler sich im Abseits befunden hat, aber das Publikum sieht das ganz anders. Und dann werden die wütend. Und das hat wiederum einen Einfluss auf die Spieler. Und die reagieren dann auf eine Weise, die vorher nicht absehbar ist. Sie können sich entweder gelähmt fühlen und dann immer schlechter weiterspielen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen, oder sie können dadurch so einen motivierenden Stoß erhalten und gleich 3 Gegentore hintereinander schießen. Wir wissen aber vorher nicht, welches dieser beiden Ereignisse eintreten wird. Und als Kind habe ich immer geglaubt, man könne dann am Ende des Spiels, wenn man begreift, dass dieses Abseits-Tor doch kein Abseits war, wieder Gerechtigkeit herstellen, indem man dieses Tor einfach wieder am Ende dazuzählt. Wenn es dann 4-3 ausgegangen wäre, dann wäre es am Ende wieder 4-4. So habe ich mir das vorgestellt. Aber inzwischen weiß ich natürlich, dass man das nicht kann, weil dieses nicht gegebene Tor das gesamte Spiel verändert hat. Es hat die Atmosphäre verändert, es hat die Stimmung verändert. Und es gibt keine Möglichkeit, dieses Ereignis zu neutralisieren. Und das nennen wir komplex. Wenn eine bestimmte Anzahl von Komponenten auf eine dynamische Art miteinander rückgekoppelt ist, sodass sich die Komponenten und die Art ihrer Beziehung die ganze Zeit immer wieder verändern. Wenn Sie sich vorstellen, wir hätten ein Schweizer Uhrwerk, das wäre ein anderes, sozusagen ein Mechanismus, den wir kompliziert nennen. Da haben wir ganz viele Rädchen und Schräubchen, die auch auf eine festgelegte Art miteinander in Beziehung stehen. Wenn diese Rädchen und Schräubchen jetzt ständig die ganze Zeit Entscheidungen treffen könnten und sich verändern, vielleicht auch mal das Uhrwerk verlassen, weil es ihnen dort nicht mehr gefällt, dann hätten sie so eine Maschine, mit der wir es hier beim Fußball zu tun haben und mit der wir es Tag für Tag zu tun haben, weil es das ist, was wir Leben nennen. Wenn Sie sich eine solche Maschine vorstellen, wo jedes Rädchen die ganze Zeit Entscheidungen trifft, neue Beziehungen eingeht, sich ein anderes Uhrwerk versetzen lässt und so weiter, da wissen Sie nach wenigen Minuten nicht mehr, mit was für einer Maschine Sie es hier eigentlich zu tun haben. Und das ist das, wo wir Tag für Tag daran scheitern, oder auch nicht scheitern. Auf jeden Fall haben wir Tag für Tag mit diesen Überraschungen zu tun, die diese Dynamik entstehen lässt, die zwischen diesen Komponenten entsteht. Und unser Problem ist, und warum wir uns so oft überfordert fühlen, weil uns das immer wieder mit Überraschungen konfrontiert. Und dann stellen wir die Frage, wie es denn möglich wäre, Überraschungen während dieses Spiels zu vermeiden. Aber das ist eben schlicht und einfach die falsche Frage, weil es zum Wesen eines komplexen, dynamischen Systems gehört, Überraschungen zu produzieren. Das ist sozusagen eine seiner Hauptmerkmale, Überraschungen zu produzieren. Das bedeutet, es genügt nicht mehr, Wissen anzusammeln, um irgendwann gewappnet zu sein, dieses System kontrollieren zu können, sondern Sie müssen auf Überraschungen reagieren können. In einem Schweizer Uhrwerk ist das so, wenn Sie sich lange genug damit beschäftigen, ja, und jedes Rädchen studieren und die Beziehungen studieren, dann werden Sie irgendwann in der Lage zu sein, jedes andere Uhrwerk dieses Typus reparieren zu können. Und wenn Sie sich die Zeit nicht nehmen wollen, dann gehen Sie zu einem Experten, der sich die Zeit genommen hat, und überlassen dem Ihre Uhr, und der wird Sie dann reparieren. Zumindest hat er die Möglichkeit, das richtig zu machen, weil er das kann, ja, weil er das Wissen und die Technik und das Können angesammelt hat. Aber wenn wir es mit einem komplexen System wie einem Fußballspiel zu tun haben oder unserem Leben, dann wird Wissen niemals ausreichen, um das System kontrollieren zu können, weil es zum Wesen dieses Systems gehört, Überraschungen zu produzieren. Wir müssen also auf Überraschungen reagieren können. Und Überraschungen setzen wir meistens oder sehr häufig mit Katastrophen gleich. Aber das muss gar nicht so sein. Es gibt auch einen Gegenbegriff zur Katastrophe, den ich sehr gerne mag, und der heißt Anastrophe. Eine Anastrophe ist eine plötzliche, unerwartete Wendung zum Guten. Und das kommt in unserem Leben genauso häufig vor wie die Katastrophe. Wir sehen es nur seltener, weil sehr viel weniger darüber berichtet wird. Stellen Sie sich vor, wir hätten genauso viel Berichterstattung über Anastrophen wie über Katastrophen, dann würden Sie die Welt und das Leben ganz anders sehen. Wenn wir jetzt nochmal diese beiden Begriffe nebeneinander stellen, dann können wir sagen, das Maß der Kompliziertheit einer Sache bestimmt sich an dem Maß von Wissen und was wir brauchen, um dieses System kontrollieren zu können. Und das Maß an Komplexität bestimmt sich an der Anzahl der Überraschungen, auf die wir gefasst sein müssen, weil dieses System diese Anzahl an Überraschungen produzieren kann. Das heißt, im Augenblick müssen Sie sich nur Folgendes merken. Komplex ist sowas wie kompliziert in dynamisch. Das wäre sozusagen die kurze Erklärung dieses Begriffs. Und das führt uns schon zu unserer zweiten Frage. Was hat sich verändert in der Welt, dass wir diesen Begriff heute so häufig benutzen, dass wir das Gefühl haben, unser Leben ist immer komplexer geworden? Oder hat sich überhaupt etwas verändert? Denn genau genommen war natürlich ein Fußballspiel schon immer komplex und auch ein Bauer des 18. Jahrhunderts war den unvorhersehbaren Wechselwirkungen des Lebens ausgeliefert und musste sich mit Wetterkatastrophen, Ernteausfällen, Todesfällen und so weiter auseinandersetzen. Ja, der war auch nicht vor Überraschungen gefeit. Das heißt, das Leben war natürlich immer schon komplex. Aber wir unterscheiden Grade von Komplexität. Und der Grad von Komplexität bestimmt sich nach der Anzahl von Komponenten, die auf eine dynamische Art miteinander rückgekoppelt sind. Das heißt, ein Spiel mit 48 Spielern ist komplexer als eines mit 2 Spielern. Das ist klar, weil da mehr Komponenten dynamisch miteinander rückgekoppelt sind. Und da hat sich tatsächlich in den letzten 70 Jahren einiges verändert. Und vor allem gab es innerhalb des 20. Jahrhunderts 4 große Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die Komplexität unseres Lebens ins Unermessliche gestiegen ist. Die erste große Entwicklung, die setze ich den Beginn so ungefähr um 1950 an. Diese Zahlen sind jetzt völlig beliebig, weil das Entwicklungen sind, die lange Zeiträume in Anspruch nehmen. Aber ungefähr 1950, da hatten wir auf der Welt 2 Milliarden Bewohner. Da hatte diese Welt 2 Milliarden Bewohner. Heute gehen wir in Richtung 8 Milliarden Bewohner. Das heißt, zwischen 1950 und heute, innerhalb der letzten 70 Jahre, hat sich die Weltbevölkerung vervierfacht. Das ist eine gigantische Zahl. Sie müssen sich vorstellen, dass die Menschheit 200.000 Jahre gebraucht hat, um auf diese 2 Milliarden zu kommen, ja, die wir 1950 hatten. Und dann weitere 70 Jahre, um diese Zahl zu vervierfachen, sodass wir heute fast 8 Milliarden sind. Und diese 8 Milliarden Menschen bewohnen den einen und selben Planeten und sind über diesen Planeten, den sie bewohnen und dessen Ressourcen sie benutzen, miteinander rückgekoppelt. Wir nutzen nicht nur die Ressourcen dieses Planeten, wir benutzen auch dieselbe Erdatmosphäre und über die Atmosphäre und den Planeten sind wir alle ständig miteinander rückgekoppelt. All diese 8 Milliarden Menschen müssen irgendwas essen, müssen sich kleiden, müssen irgendwo wohnen. Und allein das hat die Komplexität unseres Lebens gesteigert. Die zweite Entwicklung, die stattgefunden hat innerhalb des 20. Jahrhunderts, war ungefähr, kann man ungefähr in die Mitte der 1980er Jahre datieren, da hat es begonnen und das war die Globalisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte. Natürlich hat die Globalisierung schon am Ende des Mittelalters mit den ersten Seefahrern, die die ersten fremden Waren gebracht haben, angefangen. Aber eine umfassende Globalisierung unserer Wirtschaft, die haben wir seit etwa Mitte der 1980er Jahre. Und das bedeutet, dass wir inzwischen auch wirtschaftlich und in unseren Finanzsystemen alle aneinander gekoppelt sind. 1975 war es einer Näherin in Feldkirch vollkommen egal, was eine Näherin in China verdient. Heute ist das anders, weil unsere gesamten Lohnkosten, Arbeitskosten und so weiter miteinander rückgekoppelt sind. Oder auch die Finanzmärkte. 1980 betrug die Haltedauer einer Aktie etwa 10 Jahre. Heute weiß ich es gar nicht genau, um 2016 waren es noch 7 Monate, Tendenz fallend. Und das bedeutet, dass die Dynamik auf den Finanzmärkten immer größer wird und dass die Anzahl an Überraschungen, die da produziert werden können, eben auch immer größer wird. Das war die zweite Entwicklung. Die dritte Entwicklung, die setzt sich um das Jahr 2000 an. Das ist wieder so eine Zahl, die ich beliebig gewählt habe. Und das ist die flächendeckende Einführung des Internet. Und ich wähle dieses Jahr 2000, weil das Jahr war, in dem ich mein erstes E-Mail-Konto eingerichtet habe. Und ich war sicher nicht eine der Ersten. Da gab es welche, die viel früher dran waren. Aber ich weiß, dass im Jahr 2000 noch nicht jeder Haushalt über einen Internetanschluss verfügte. Und das ist noch nicht lange her. Aber mit dieser flächendeckenden Einführung des Internet waren plötzlich Milliarden von Menschen 24 Stunden am Tag miteinander rückgekoppelt. Und zwar ökonomisch, politisch und gesellschaftlich. Da werden Waren ausgetauscht, Ehen geschlossen, Verbrechen begangen und alles was man sich so vorstellen kann, 24 Stunden am Tag. Und die Dynamik, die da entsteht, hat schon vielfach zu politischen Veränderungen geführt, von denen niemand geglaubt hat, dass sie stattfinden könnten, zu gesellschaftlichen Bewegungen und vieles mehr. Das heißt, auch da ist die Anzahl der möglichen Überraschungen ins Unermessliche gestiegen. Und dann haben wir noch eine vierte große Entwicklung, die das gesamte 20. Jahrhundert bestimmt hat. Und die hat schon sehr früh eingesetzt, aber sagen wir mal um 1900. Und das ist das Ansteigen der Freiheitsgrade des Menschen. Und das Wort Freiheitsgrad ist sehr abstrakt. Und das bedeutet einfach, dass wir alle mehr und mehr Entscheidungen treffen dürfen. Wir alle dürfen Entscheidungen treffen, die wir um 1900 noch nicht hätten treffen dürfen. Ein Mann, der um 1900 in Feldkirch gelebt hat, er durfte vielleicht, wenn er Glück hatte, zwei wichtige Entscheidungen in seinem Leben treffen. Ja, wen er heiratet und welchen Beruf er ergreift. Und wenn es eine Frau war, dann durfte sie allerhöchstens eine Entscheidung in ihrem Leben treffen. Und wenn sie in irgendeinem Dorf in der Nähe von Feldkirch geboren wurde, dann durfte sie zwar entscheiden, wen sie heiratet, aber sie hatte nicht besonders viel Auswahl. Da gab es vielleicht drei Herren ähnlichen Standes und ähnlichen Alters, die auch noch heiratswillig waren, und sie durfte sich dann zwischen Fritz und Franz und Erwin entscheiden. Und die Herren durften sich zwischen Erna und Anna und Gerda entscheiden. Mehr Auswahl gab es nicht. Aber heute haben wir internationale Partnerbörsen und sie haben keine Ahnung, ob ihre Kinder einmal in Feldkirch weiterleben werden oder in Wien oder vielleicht sogar in China. Das alles wissen sie nicht. Sie wissen nicht, wo ihre Enkelkinder einmal groß werden werden und welche Sprache sie sprechen werden. Und diese Entscheidungsfreiheit, die wir natürlich nicht nur in diesem, sondern in vielen, vielen anderen Lebensbereichen haben, die hat zu einer Vielzahl von möglichen Entwicklungen gehört und erhöht natürlich auch das Risiko für Überraschungen. Das war also die Antwort auf meine zweite Frage. Was hat sich verändert in der Welt? Wir hatten vier große Entwicklungen im 20. Jahrhundert, die wir nicht mehr rückgängig machen können oder auch nicht mehr rückgängig machen, zum Teil gar nicht mehr rückgängig machen wollen. Eben die Vervielfachung der Weltbevölkerung, daran können wir und wollen wir sicher nichts ändern. Die zweite Entwicklung war die Globalisierung der Wirtschaft und der Finanzmärkte, die dritte Entwicklung, die Einführung des Internet und die vierte, das Ansteigen unserer Freiheitsgrade. Und aus der Interaktion wiederum dieser Entwicklungen, die waren ja nicht nur so nebeneinander her, sondern die treten wieder miteinander in Beziehung, entstehen eben Möglichkeiten für Überraschungen, die es so im 19. Jahrhundert noch nicht gab. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir es heute schwerer haben als der Bauer im 18. Jahrhundert. Ganz sicher nicht. Das wäre völlig absurd, das zu behaupten. Denn Sie müssen beispielsweise heute in Feldkirch keine Angst haben, dass Ihre Kinder im Winter verhungern, weil der Sommer zu heiß war und die Ernte etwas knapper ausfiel. Aber diese Angst musste der Bauer des 18. Jahrhunderts durchaus haben. Es wäre also albern zu behaupten, dass wir es heute schwerer haben als die damals. Darum geht es gar nicht. Das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist, vor welchen Herausforderungen stehen wir heute? Denn jede Zeit hat an jedem Ort ihre ganz eigenen Herausforderungen. Und erst wenn man begreift, worin diese Herausforderungen bestehen, kann man ihnen angemessen begegnen. Deshalb wären wir jetzt bei meiner dritten Frage angekommen. Vor welchen spezifischen Herausforderungen stehen wir jetzt heute hier, aufgrund dieser Entwicklungen, die im 20. Jahrhundert stattgefunden haben? Und damit Sie einen Überblick behalten, und weil ich die natürlich nicht alle aufzählen kann, es gibt so unermesslich viele Herausforderungen, dass ich Ihnen nur Beispiele geben kann. Aber ich habe diese Beispiele in Kategorien geordnet, in Größendimensionen, damit Sie sie dann sozusagen um eigene Beispiele ergänzen können. Und die erste Kategorie sind die ganz großen, die globalen Herausforderungen, die uns alle weltweit betreffen. Die zweite sind so die mittleren Herausforderungen, die uns sowohl in unserem Arbeitsleben, aber oft auch im Familienleben betreffen. Und die dritte Kategorie sind die alltäglichen Herausforderungen und Überforderungen, die uns alle Tag für Tag immer und ständig betreffen. Ich habe die also nach Größendimensionen geordnet. Und wie gesagt, bedenken Sie bitte, das sind immer nur Beispiele, die dann durch eigene Beispiele zu ergänzen wären. Und die Beispiele für diese großen globalen Herausforderungen hat der Franz Köp eben im Grunde genommen schon genannt. Und ich habe die Beispiele nicht selbst ausgewählt, sondern ich entnehme die einer Studie, die im Jahr 2015 erschienen ist, und die wurde gemacht vom Pew Research Center, das ist eines der größten unabhängigen Forschungsinstitute der USA, und die haben damals über 40.000 Menschen in über 40 Ländern gebeten, die Herausforderungen, mit denen wir es heute so zu tun haben, zu bewerten, in wie hoch schätzen Sie das ein? Und daraus hat sich so eine Rangliste ergeben. Und das waren sehr unterschiedliche Länder, also über 40 Länder in der ganzen Welt und eben über 40.000 Menschen. Aber wenn man so viele Menschen unabhängig voneinander befragt, dann hat sich herausgestellt, dass man immer ein ganz gutes Bild bekommt. Nicht, wenn die sich vorher abgesprochen haben, aber wenn man sie unabhängig voneinander befragt. Und die Rangliste, die da entstanden ist, war folgende. An oberster Stelle stand der Klimawandel. Das war sozusagen die größte Herausforderung, die benannt wurde. An zweiter Stelle die Instabilität unserer Finanzsysteme. Und an dritter Stelle Terror oder politischer Extremismus. Das waren sozusagen die drei oberen Ränge in dieser Studie. Und interessant ist nun zu sehen, dass alle diese drei großen Herausforderungen eben auf die Steigerung der Komplexität zurückzuführen sind. Der Klimawandel ist darauf zurückzuführen, dass wir inzwischen fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind, von denen sehr viele einen konsumorientierten Lebensstil entweder pflegen oder anstreben. Das ist sozusagen der Hintergrund für diese Entwicklung. Die zweite Herausforderung, die Instabilität der Finanzsysteme, hat eben mit der Globalisierung der Finanzsysteme seit den 1985er Jahren zu tun. Und die dritte große Herausforderung, Terror und politischer Extremismus, das ist unter anderem auch eine Gegenbewegung zu dieser immer steigenden Komplexität. Man versucht eben, auf komplexe Fragen einfache Antworten zu geben. Und natürlich wissen wir, dass wir diese Entwicklungen nicht zurückdrehen können und viele auch wirklich nicht zurückdrehen wollen. Und trotzdem scheint es sehr viele Menschen zu erleichtern, dass da wieder jemand kommt, der sagt, wenn alle dies oder jenes tun oder wenn wir das abschaffen oder das aus der Welt schaffen, dann wird alles wieder wie früher. Und früher soll heißen besser, obwohl natürlich niemand ernsthaft behaupten kann, es sei um 1800 für die Bevölkerung Feldkirchs leichter gewesen als heute. Das heißt, das ist natürlich nicht der einzige Grund, ja, für Krieg und Terror und politischen Extremismus, aber es ist diese Überforderung und der Versuch, dieser Überforderung mit einfachen Antworten entgegenzutreten, ist durchaus immer auch ein Grund, der dahinter steht. Und wir erleben das im Moment ja sehr deutlich in ganz Europa, dass diese Entwicklungen zunehmen und mehr Menschen sich erleichtert fühlen, wenn da jemand kommt, der wenigstens wieder irgendeine Art von Lösung anbietet, auch wenn sich dann später herausstellen wird, dass das nichts nützt. Und damit wäre die Antwort auf die größte Kategorie der Herausforderungen schon gegeben. Es gibt natürlich sehr viele Herausforderungen, die darauf folgen, beispielsweise die Fluchtbewegungen, ja, mit die wir heute weltweit betrachten können. Allein im letzten Jahr waren über 60 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht. Und die Gründe für diese Flucht lagen natürlich genau in diesen drei Dingen. Ja, Klimawandel war eine der großen Gründe, weil es da schlicht und einfach nichts mehr zu essen gab, wo die Menschen lebten. Die Instabilität der Wirtschaft und der Finanzsysteme war auch einer der Gründe. Und Krieg und Terror ist natürlich auch einer der Gründe. Das heißt, diese großen Herausforderungen produzieren Folgeherausforderungen. Das heißt, wir haben hier eine Kette, mit der wir noch lange nicht zu Ende gekommen sein werden. Kommen wir zur mittleren Kategorie von Herausforderungen. Das sind sozusagen die ganz großen, bei denen wir ja sowieso alle das Gefühl haben, was soll ich da schon dazu beitragen? Aber natürlich trägt jede und jeder von uns trotzdem etwas dazu bei. Und es ist wichtig zu begreifen, dass die Veränderungen, von denen ich eben gesprochen habe, so umfassender Natur waren, dass es nicht möglich sein wird, in 5 oder 10 Jahren Lösungen zu finden für das, was da entstanden ist. Das ist ein so großer Übergang, dass wir vielleicht 100 oder 200 Jahre dafür brauchen werden. Aber das ist immer so, wenn sich in der Menschheit Wesentliches verändert. Und gerade dieses Ansteigen der Freiheitsgrade ist so zentral, das hat es so noch nie gegeben. Und das ist etwas, womit wir erst den Umgang erlernen müssen. Jetzt kommen wir zur mittleren Kategorie von Herausforderungen. Da möchte ich Ihnen eigentlich nur ein großes Beispiel geben. Und dieses Beispiel, das benutze ich schon seit 6 Jahren und vermutlich kann ich es noch weitere 6 Jahre benutzen. Das ist ein sehr ökonomisches Beispiel. Allerdings ist das das Einzige, was an diesem Beispiel ökonomisch ist. Ich komme ja aus Berlin und wir haben da so einen Flughafen. Das heißt, wir hätten den gerne, aber wird einfach nicht fertig. Und überall, wo ich in der Welt hinkomme, werde ich als erstes gefragt, wie kann denn das sein? Diese Deutschen, die sind doch so organisiert. Wie ist denn das möglich, dass sie diesen Flughafen nicht fertig bekommen? Und mal abgesehen davon, dass das mit dem Organisiertsein für Berlin sicher nicht zutrifft, frage ich dann immer erstmal zurück, haben Sie vielleicht schon mal ein Haus gebaut oder wenigstens eine Wohnung renoviert? Dann wissen Sie, womit Sie es hier zu tun haben. Denn wenn Sie 3 Handwerker aufeinander abstimmen müssen, dann wird es komplex. Und dann kommt am Ende selten das raus, was Sie vorher geplant haben. Da wird irgendein Rohr zu spät geliefert. Aber der Maurer hat seinen eigenen Zeitplan und der macht die Wand dann schon zu, obwohl das Rohr noch gar nicht verlegt ist. Und am nächsten Tag wird dann das Rohr geliefert, dann muss er die Wand wieder aufmachen, aber übernächsten Tag muss er schon auf eine andere Baustelle, also bleibt die Wand offen und so weiter und so fort. Sie wissen vermutlich, wovon ich spreche. Bei mir im Haus wird seit etwa 3 Jahren renoviert. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange, aber es müssen so ungefähr 3 Jahre sein. Vor mindestens einem Jahr, wenn nicht gar vor 2 Jahren, hätte das alles fertig sein sollen, aber die bauen immer noch. Und dieser Flughafen, der war in seiner Planungsphase, das war in den 1990er Jahren, da war dieser Flughafen die größte zu planende Baustelle Europas. Und das Wort Komplex hatte sich damals noch überhaupt nicht in unseren Alltagswortschatz eingebürgert. Wir hatten noch kein Bewusstsein dafür, was uns da eigentlich erwartet. Und Sie können sich vorstellen, in dieser Riesenbaustelle ist natürlich die Anzahl der miteinander interagierenden Gewerke und Komponenten so groß, dass wenn das einmal aus dem Ruder gelaufen ist, der Zeitplan nie wieder einzuholen ist. Damals hatten wir also noch überhaupt kein Bewusstsein für das, was Komplexität in dieser Größenordnung eigentlich bedeutet. Und ich würde sogar behaupten, dass an sehr vielen Stellen immer noch kein angemessenes Bewusstsein dafür herrscht, was das eigentlich bedeutet. Sonst hätte sich längst ein neues Berufsbild ausgebildet. Und ich meine damit ein Berufsbild, das ein bisschen ähnlich wäre wie der Beruf der Produzentin oder des Produzenten beim Film. Beim Film gibt es diese Produzenten, die dafür verantwortlich sind, die Budgets, die Ideen und die auszuführenden Arbeiten irgendwie so miteinander zu koordinieren, dass das Budget und der Zeitplan am Ende aufgehen. Und die haben es natürlich nicht mit solchen Milliardenbeträgen zu tun wie bei diesem Flughafen, aber die sind durchaus auch mal mit 500 Millionen zugange. Aber so ein Produzent beim Film, der fängt nicht an mit einem Projekt von 500 Millionen, sondern der fängt klein an, um dann sich immer größer hinaufzuarbeiten und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie diese Verschiebungen, die da notwendigerweise immer stattfinden, miteinander interagieren und wo man eingreifen und Impulse setzen und wie man verhandeln muss, dass das am Ende aufgeht. Denn diese Produzenten, die sind meistens Freelancer. Und wenn die am Ende ihr Budget um 20 Millionen überzogen haben, dann werden die nicht mehr engagiert. Die sind also darauf angewiesen, dass das am Ende aufgeht. Also geht es in den meisten Fällen auch auf. Und diesen Beruf haben wir im Baugewerbe nicht, den haben wir auch in vielen anderen Bereichen nicht. Selbstverständlich haben wir eine Bauaufsicht, aber die ist mitnichten dafür verantwortlich, dass das Budget und der Zeitplan am Ende aufgehen. Zumindest werden die alle weiter irgendwo anders beschäftigt, wenn sie dann die Baustelle längst verlassen haben, weil sie begriffen haben, dass sie das überhaupt nie mehr hinbekommen werden. Und das finanzielle Loch, was am Ende da klafft, das hat niemand anderes zu tragen als in diesem Fall das Land Berlin, also die Menschen, die in diesem Land leben. Das heißt, wir haben überhaupt noch nicht das Bewusstsein dafür ausgebildet, dass es notwendig ist, dass jemand für diesen ganzen Prozess der Verschiebungen die Verantwortung übernimmt. Und ich hoffe und denke, dass sich irgendwann dieses Berufsbild ausbilden wird, damit jemand das Ganze im Blick behält. Denn wir haben auf dieser Baustelle natürlich nicht nur ein Verschiebungsproblem, sondern wir haben auch ein deutliches Werteproblem, weil sehr viele Menschen inzwischen sehr viel Geld damit verdienen, dass dieser Flughafen nicht fertig wird. Und das ist sozusagen nur deshalb möglich, weil niemand da ist, der am Ende die Verantwortung für das Ganze zu übernehmen hat. Und natürlich weiß ich, dass die meisten von Ihnen niemals damit betraut sein werden, einen solchen Flughafen zu bauen. Aber Sie alle haben ein Arbeitsleben oder viele von Ihnen haben ein Familienleben. Und da haben Sie in sehr viel kleinerer Dimension ähnliche Problemfelder zu bewältigen. Ja, Sie haben es auch immer mit Zeitplänen und Budgets und unterschiedlichen Interessen zu tun, die sich dauernd verschieben und die Sie irgendwie miteinander koordinieren müssen, damit das ganze Projekt Familie am Ende irgendwie aufgeht. Und das ist eine ganz ähnliche Sachlage. Und es ist unheimlich hilfreich zu wissen, dass es normal ist, wenn sich die Zeitpläne verschieben, dass es normal ist, wenn sich die Budgets verschieben, dass es normal ist, wenn am Ende nicht alles genauso aufgeht, wie Sie es geplant haben. Denn sonst werden Sie bei der ganzen Angelegenheit wahnsinnig. Ich habe das also auch deshalb erklärt, damit Sie eine gewisse Entlastung haben. Und wenn man mit dem Wissen an die Sache herangeht, dass erstens sich die Zeitpläne und die Budgets verschieben werden und zweitens alles nur darauf ankommt, wie man mit diesen Verschiebungen umgeht, dann wird es schon etwas leichter. Und damit wären wir schon bei den alltäglichen Herausforderungen angekommen, das so die dritte Kategorie von Herausforderungen ist. Und ich möchte Ihnen dafür noch ein weiteres Beispiel geben, das Sie oder viele von Ihnen sicher auch beschäftigt. Während Sie alle hier sitzen und mir zuhören, haben die meisten von Ihnen noch eine zweite Welt in ihrer Tasche. Wir sind also hier alle zusammen in einer ersten Welt und die meisten von Ihnen haben noch eine zweite Welt in ihrer Tasche. Wir nennen die Smartphone. Und das gibt es erst seit etwas mehr als 10 Jahren. Seit etwas mehr als 10 Jahren haben Sie also alle eine zweite Welt in ihrer Tasche, wo ständig Nachrichten ankommen und Nachrichten abgehen, Herausforderungen für Sie warten, Verpflichtungen auf Sie warten und vieles mehr. Und Sie müssen ständig mit dieser zweiten Welt interagieren und leben seit etwa 10 Jahren in zwei Welten gleichzeitig. Und es sind wirklich zwei vollständige Welten, denn wie ich eben schon erläutert habe, werden da Ehen geschlossen, Waren ausgetauscht, Verbrechen begangen und vieles mehr, in der ersten wie in der zweiten. Das ist wirklich ein ganzes Universum und dieses erste Universum, in dem wir miteinander uns bewegen, das haben wir schon einigermaßen durchdrungen und wir haben Regeln entworfen, an die wir uns wenigstens so weit halten, dass wir einigermaßen miteinander klarkommen, aber in dieser zweiten Welt, da fehlen uns vielfach noch diese Regeln. Wenn Sie jetzt beispielsweise in irgendeiner Nachrichtengruppe sich befinden und ein Kind oder ein Enkelkind haben, das sich auf Klassenreise begibt, dann kann es passieren, dass sie plötzlich 24 Nachrichten bekommen, weil irgendein anderes Kind, das sie noch nie gesehen haben, seine Jacke irgendwo vergessen hat und dann alle Eltern anfangen darüber zu diskutieren, wie dieses Kind jetzt wieder zu seiner Jacke kommen könnte. Und damit haben sie natürlich gar nichts zu tun und sie können auch nicht dabei helfen. Aber sie müssen diese Nachrichten lesen, weil sie ja nicht wissen, ob vielleicht ihrem Kind irgendwas passiert ist. Und natürlich ist das nicht die einzige Nachrichtengruppe, in der Sie sich befinden. Das ist übrigens kein erfundenes Beispiel. Das hat genauso stattgefunden. Und das ist auch nicht die einzige Herausforderung. Es ist nur eines der vielen möglichen Beispiele dafür, was da Tag für Tag auf uns einprasselt. Und das ist nicht allein ein Problem von Zeitmanagement, mit dem wir es hier zu tun haben. In zwei Welten zu leben, ist nicht nur eine Frage von Zeitmanagement. Es ist vor allem eine Frage des Anstands, der Etikette und der Regeln, die wir noch nicht gemeinsam gefunden haben. Wie unterscheiden wir Wichtiges von Unwichtigem? Was muten wir uns gegenseitig zu? Wenn ich beispielsweise hier stehe und zu Ihnen spreche, dann kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass, wenn ich irgendetwas sage, was Ihnen nicht einleuchtet oder nicht gefällt, keiner von Ihnen aufspringen wird und mir eine runterhaut oder mich anschreit, um mir zu erklären, ich sei eine Vollidiotin, die noch nicht mal in der Lage ist, die Abseitsregel anständig zu erklären. Aber im Internet ist es sehr wahrscheinlich, dass das passiert. Da ist es nicht nur durchaus möglich, es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass das passiert, weil wir da eben noch keine Regeln gefunden haben, die wir so anerkennen, dass wir dafür eintreten. Und wenn noch nicht mal wir Erwachsenen in der Lage sind, uns da auf irgendeine Art anständig zu benehmen, dann kann man sich vorstellen, wie es Jugendlichen geht, die da mal schnell eben irgendeine Nachricht rausschicken, mit der sie einen anderen Jugendlichen so sehr beschämen, dass der sein Leben lang damit zu tun haben wird. All das haben wir noch nicht geregelt. Für all das haben wir noch keine ungeschriebenen Gesetze gefunden. Denn dafür braucht es nicht nur geschriebene Gesetze. Man kann die Welt nicht mit geschriebenen Gesetzen regeln. Es sind vor allem die ungeschriebenen Gesetze, die wir über Jahrhunderte gemeinsam im Zusammenleben entwickelt haben, die da von Bedeutung sind. Und das müssen wir gemeinsam leisten. Da nützt es gar nichts, wenn einer einen Kurs in Zeitmanagement besucht. Dann ist nicht viel gewonnen. Das ist etwas, wofür wir sicher noch 50 Jahre brauchen werden, bis wir im selben Ausmaß eine Art gefunden haben, dort auf eine anständige Form, in einer anständigen Form miteinander umzugehen. Denn dieser Anspruch, in zwei Welten gleichzeitig zu leben, ist tatsächlich eine Veränderung, die man mit der Industrialisierung gleichsetzen kann, mit den Veränderungen, die damals auf die Menschen zugekommen sind. Das ist wirklich gigantisch. Das macht man sich nicht bewusst, weil es so selbstverständlich und heimlich in unseren Alltag sich eingeschlichen hat und man noch nicht mal mehr weiß, dass es erst 10 Jahre her ist, dass man dieses Ding überhaupt besitzt. Das waren die 3 Kategorien von Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben und denen wir irgendwie begegnen müssen und mit denen wir eben durch die stets wachsende Steigerung der Komplexität konfrontiert werden. Und tatsächlich sind die Entwicklungen, die ich Ihnen vorgestellt habe, auch nicht zu Ende. Es wird weitere Entwicklungen im 21. Jahrhundert geben, die die Komplexität weiter steigern werden. Wir benennen die im Augenblick mit diesem Sammelbegriff Digitalisierung. Und ich möchte das gar nicht erklären, was das heißt. Es reicht, wenn Sie wissen, dass es eine weitere Stufe der Komplexität hinzufügen wird. Ich möchte jetzt gerne zum letzten Punkt meines Vortrages kommen, zu der Frage, was man denn tun kann, um sich in einer solchen wirklich immer unübersichtlicher und immer überraschenderen Welt etwas besser zurechtzufinden. Und ich möchte meine Antwort dazu gerne mit einem Gedankenexperiment einleiten. Und diejenigen, die mich kennen, kennen vermutlich auch schon dieses Gedankenexperiment, weil ich es sehr gerne benutze. Und ich benutze es, weil ich finde, dass es kein Schöneres gibt. Wenn Sie es also schon kennen, dann lehnen Sie sich etwas zurück und lassen denen beim Denken den Vortritt, die es noch nicht kennen. Dieses Gedankenexperiment geht folgendermaßen. Ich gebe Ihnen jetzt eine bestimmte Menge an Material, das ich so imaginär hier auf den Fußboden vor Ihnen auskippe und frage Sie dann, was Sie mit diesem Material machen würden, wenn Sie es zur Verfügung hätten. Man kann ja aus allem irgendwas basteln und ich gebe Ihnen jetzt Material und Sie sagen mir, was Sie damit tun würden. Das ist folgendes Material. Ich schütte hier also einen Berg auf den Fußboden von 15 Kilogramm Kohle. 15 Kilogramm Kohle. Dann kommen 4 Kilogramm Stickstoff daneben. 1 Kilo Kalk, halbes Kilo Phosphor und Schwefel, daneben 200 Gramm Salz, 150 Gramm Kali und Chlor und dann noch etwa 15 weitere Chemikalien in kleineren Mengen. Sie dürfen sich aussuchen, können alles haben, was Sie wollen. Und dann noch 4 bis 5 Eimer Wasser. Ich wiederhole das nochmal. Das schütte ich hier alles vor Sie hin, stelle ich das vor Sie hin. Also 15 Kilo Kohle, 4 Kilo Stickstoff, 1 Kilo Kalk, halbes Kilo Phosphor und Schwefel, 200 Gramm Salz, 150 Gramm Kali und Chlor, 15 weitere Chemikalien und 4 bis 5 Eimer Wasser. Das alles stelle ich jetzt hier vor Sie hin und Sie sagen mir, was Sie damit machen würden. Damit kann man sicher ganz vieles machen, aber ich bin sicher, irgendjemand hat irgendeine Idee. Hat jemand eine Idee? Es muss nicht originell sein, spielt keine Rolle. Hat jemand eine Idee? Traut sich jemand? Bitte. Kunstdünger. Wie bitte? Kunstdünger. Kunstdünger kann man ganz bestimmt damit herstellen und ist auf jeden Fall schon mal gut, um die Weltbevölkerung zu ernähren. Vielen Dank. Gibt es noch andere Ideen?
Wasserstoffbombe.
Wasserstoffbombe kann man vermutlich auch, ich bin keine Chemikerin, aber kann man vermutlich auch damit herstellen. Gibt es noch was Schöneres als eine Wasserstoffbombe?
Batterie.
Eine Batterie? Vielleicht auch das, also ich kenne mich da nicht gut genug aus, aber vielleicht auch das. Ich sage Ihnen jetzt mal, was das Schönste wäre, was man damit machen könnte. Genau, das Schönste, was man damit machen könnte, ist ein Mensch. Denn das sind genau die Materialien, aus denen ich bestehe, aus denen Sie bestehen. Aber niemand von uns wäre in der Lage, dieses Material so zu organisieren, dass daraus ein Mensch entsteht. Aber seltsamerweise gibt es uns trotzdem. Und das ist eines der größten Wunder der Natur, dass es uns trotzdem gibt. Denn es kommt gar nicht darauf an, was dieses Material beinhaltet, sondern das Wertvolle am Menschen ist nicht das Material. Das kostet vielleicht 20 Euro, das kostet fast nichts, dieses Material. Das Wertvolle ist nicht das Material. Das Wertvolle sind die Beziehungen, die dieses Material untereinander eingegangen ist. Das heißt, am Anfang gab es nicht viel mehr als ein paar Atome und die sind dann Beziehungen eingegangen und dann wurden die zu Molekülen und die sind wieder Beziehungen eingegangen und dann wurden die irgendwann zu Einzellern und dann zu Vielzellern und dann zu komplexen Lebewesen wie dem, das wir jetzt sind und das so komplexe Fähigkeiten besitzt, wie hier rumzustehen und Vorträge zu halten. Stellen Sie sich das mal vor, dieses Material steht hier rum und hält Vorträge, sitzt da rum und hört Vorträgen zu. Das ist ungeheuerlich und bis heute weiß niemand, wie die Natur es geschafft hat, dieses Material so zu organisieren, dass so etwas Ungeheuerliches daraus entstehen kann. Das ist bis heute ein Rätsel, wie sich dieses tote Material, denn dieses Material war ja tot, ja, zu Leben entwickelt hat. Aber das Naturgesetz, das dahinter steht, kennen wir und das hat einen etwas sperrigen Namen und das heißt Emergenz. Emergenz ist nichts weiter als ein Erklärungsprinzip, das ganz vieles erklärt, nämlich wie sich Material so organisiert, wie es anfängt, so Beziehungen einzugehen, dass daraus etwas entsteht, was es selbst gar nicht beinhaltet. Denn das, was wir Leben nennen, ist in diesem Material gar nicht enthalten. Aber wenn es anfängt, Beziehungen einzugehen, dann kann es das plötzlich. Und das nennen wir Emergenz oder auch Selbstorganisation. Dieses Wort beschreibt also die Entstehung des Lebens als Beziehungsereignis. Ab einer bestimmten Komplexität der Beziehung zwischen Aminosäuren entsteht Leben. Und das ist wirklich für mich eine Ungeheuerlichkeit, über die ich nie hinwegkommen werde. Dass allein das Beziehungsmuster, ja, dass diese Aminosäuren, dass dieses Material miteinander eingegangen ist, das Leben hervorgebracht hat. Das ist das wichtigste Naturgesetz hinter der Evolution. Das ist ein Gesetz, auf das man sich verlassen kann. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, aber nur dann, wenn diese Teile gelingende Beziehungen miteinander eingehen. Aber wie der Prozess der Beziehungsbildung genau funktioniert, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass man Bedingungen schaffen kann, in denen Beziehungen gelingen und die Bedingungen, in denen sie weniger gelingen. Wenn es so einfach wäre, ja, dass wir wüssten, wie das funktioniert, schon das Wort funktioniert deutet darauf hin, dann wäre es nichts weiter als eine Technik und dann wäre es nur kompliziert und nicht komplex. Deshalb kann ich Ihnen jetzt keine Technik anbieten, die Ihnen sagt, dass Sie nur das genau so tun und auf dieses Schräubchen drücken und an diesem Rädchen drehen müssen, damit Beziehungen gelingen. Komplexität ist mit Technik allein nicht zu bewältigen, weil sie eben lebendig ist. Das ist immer ein lebendiger Organismus, um den es da geht. Aber ich möchte Ihnen trotzdem einen Leitsatz geben, der ganz vieles erleichtert und der, wenn Sie ihn beherzigen, tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Sie sich in einer komplexen Welt besser zurechtfinden können. Und dieser Leitsatz lautet: Handle immer so, dass Beziehungen gelingen können. Das ist der Satz, der unsere Kompassnadel auf Norden einstellt. Und wenn wir den beherzigen, dann wird das Leben leichter. Das sagt noch nichts über den Einzelfall aus, denn es kann, wie es in einem Wald, wenn Sie mit dem Kompass losziehen, gut möglich ist, Sie gehen in eine Richtung, in Richtung Beziehungsbildung und plötzlich stehen Sie vor einer Wand und Sie wissen nicht, wie Sie über diese Wand hinwegkommen. Also im Einzelfall birgt das sehr viele Fallstricke. Sie müssen dann rausfinden, wie Sie um diese Wand rumkommen, wie Sie sie abbauen oder ob Sie vielleicht diese Wand ignorieren und einen weiten Umweg machen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber wenn Sie diese Richtung in sich einstellen, dass es darum geht, dass Beziehungen gelingen können, weil nur dann das Ganze sich so organisieren kann, dass es für uns alle leichter wird, dann ist ganz viel gewonnen. Und tatsächlich muss man dafür ein Leben lang üben und es gibt ganz viele Fähigkeiten zu erwerben. Aber wenn wir weniger Zeit damit zu verbringen, zu versuchen, das System im Ganzen zu kontrollieren und mehr Zeit damit verbringen, unsere Beziehungsfähigkeit zu erweitern, dann ist eben für alle ganz viel gewonnen. Und es gibt beispielsweise, natürlich müssen wir üben, miteinander zu reden, zu kommunizieren. Das ist eine der großen Fähigkeiten. Eine weitere Fähigkeit, die mir sehr am Herzen liegt, ist die Fähigkeit zur Wertschätzung. Wertschätzung ist eine Fähigkeit, die absolut notwendig ist, damit Beziehungen gelingen können. In Betrieben bekomme ich ganz häufig gesagt, wir wollen nicht mehr Geld, wir brauchen auch nicht mehr Urlaub, wir wollen, dass unsere Arbeit wirklich wertgeschätzt wird. Und dann habe ich einmal einer Gruppe von Managern versucht beizubringen, dass das Verhältnis von Wertschätzung zu Kritik ungefähr 5:1 betragen sollte. Und dann hat einer dieser Manager zu mir gesagt, das geht nicht, das kann ich nicht machen, denn da müsste ich ja den ganzen Tag lügen. Und da war ich etwas schockiert, weil ich begriffen habe, dass dieser Mann gar nicht wirklich weiß, was Wertschätzung bedeutet. Denn Wertschätzung hat nichts damit zu tun, jemandem irgendwas Nettes zu sagen, was gar nicht stimmt. Wertschätzung bedeutet, dass ich in der Lage bin, zu sehen, was gut ist und zu benennen, was gut ist. Die Fähigkeit besteht also darin, erst einmal zu sehen, was gut ist und benennen zu können, was gut ist. Denn nur auf das, was gut ist, kann man etwas aufbauen. Und wenn ich mit jemandem eine Beziehung eingehen möchte, dann muss ich zuerst mal benennen, was gut ist, und dann haben wir einen gemeinsamen Ort, auf den wir aufbauen können. Und man könnte jetzt sagen, warum muss ich das denn immer sagen? Das kann der Mensch doch selber wissen, dass er dieses gut kann oder jenes gut kann. Aber das ist ein Missverständnis, denn der Mensch ist so gar nicht gemacht. Wir kommen als Menschen sehr unfertig auf die Welt und wir haben keine Möglichkeit, uns selbst zu erkennen, wenn wir nicht von anderen einen Spiegel dafür bekommen. Das menschliche Gehirn ist ganz unfertig, wenn wir geboren werden. Und wir brauchen diese Wertschätzung und diese Rückmeldung, damit wir in der Lage sind, überhaupt zu erkennen, was wir sind und dass, damit wir aus dem, was wir können, überhaupt etwas machen können. Deshalb hat der Philosoph und Theologe Martin Buber diesen schönen Satz gesagt, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Das ist einer der wichtigsten Leitsätze für mich geworden. Und es ist auch der einzige Philosoph, den ich heute Abend für Sie zitieren möchte. Der Mensch wird erst am Du zum Ich. Es ist essentiell, dass wir uns gegenseitig diese Wertschätzung entgegenbringen, damit das Gute sichtbar wird und wir auf das Gute aufbauen können. Und das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen Übung erfordert. Wenn beispielsweise Ihre Kinder oder Enkelkinder mit irgendeinem Bild selbst gemalt zu Ihnen kommen und Sie sagen, oh, hast du aber schön gemalt, dann ist das nicht notwendigerweise echte Wertschätzung, wenn Sie gar nicht so genau hinschauen. Eine echte Wertschätzung wäre es, wenn Sie sagen, ach, das ist ja interessant, da ist dieser riesige Elefant und das Haus da, das ist ja ganz klein. Wie passt denn der da eigentlich rein? Wohnt der da drin? Und dann beginnt dieses Kind, Ihnen eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht wohnt da gar nicht der Elefant, sondern die Maus, die sich vom Elefanten versteckt hat oder was auch immer. Aber Sie haben sich wirklich für dieses Bild interessiert und Sie haben das Interessante an diesem Bild entdeckt. Und wenn es vielleicht so sein sollte, dass Sie das alles für ein einziges Gekrakel und Kritzelkratzel halten und überhaupt nichts Wertvolles darin erkennen können, dann können Sie wenigstens fragen, hat es Sie denn Spaß gemacht, dieses Bild zu malen? Und dann wird das Enkelkind vielleicht sagen, nee, eigentlich war mir nur langweilig. Und dann sagen Sie, was hättest du denn lieber gemacht? Und dann erklärt es Ihnen, dass es lieber auf den Spielplatz gegangen wäre. Und dann haben Sie einen Anknüpfungspunkt für etwas, das gut ist, das sich entwickeln kann. Wertschätzung bedeutet also wirklich, sich einzulassen, echtes Interesse zu haben und zu erkennen, was interessant oder was gut ist und das auch zu benennen. Und das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass Beziehungen gelingen können. Damit wäre ich am Ende meines heutigen Vortrages angelangt und ich möchte Ihnen gerne das alles noch einmal kurz im Schnelldurchlauf zusammenfassen, damit Sie es wirklich in Ihrem Kopf nach Hause tragen können, wenn Sie denn wollen. Denn ich habe ja auch gesagt, es ist mir wichtig, Ihnen die Expertise für Ihr eigenes Leben nicht wegzunehmen. Das heißt, Sie nehmen einfach das, was Ihnen einleuchtet und hilfreich erscheint, über das, was Sie irritiert, denken Sie vielleicht noch ein Weilchen nach, weil es immer gut ist, über das Irritierende nachzudenken und alles andere vergessen Sie dann wieder. Ich zeige Ihnen also noch einmal den Überblick über diese Landkarte der Welt, die ich Ihnen gezeichnet habe. Die erste Frage, die ich beantwortet habe, war, was heißt eigentlich komplex? Und die Antwort war, komplex ist sowas wie kompliziert in dynamisch. Und komplizierte Systeme produzieren Überraschungen. Das lässt sich nicht verhindern. Die zweite Frage war, was hat sich verändert in der Welt, dass wir das Gefühl haben, dass sie immer komplexer geworden wird. Und da gab es eben diese vier großen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die Vervielfachung der Weltbevölkerung, Die Globalisierung der Wirtschaft und der Finanzsysteme, die flächendeckende Einführung des Internet und das Anwachsen unserer Freiheitsgrade. Und die dritte Frage war, vor welche neuen Herausforderungen stellt uns das? Und da hatten wir eben unterschiedliche Kategorien, die ganz großen, globalen, mit denen wir noch ganz lange gemeinsam beschäftigt sein werden, Klimawandel, die Instabilität der Finanzsysteme, Terror, politischen Extremismus, die mittleren, projektbezogenen, die wir bei der Arbeit und auch im Alltag haben, die damit zu tun hat, dass sich sowohl Budgets als auch Zeitpläne immer wieder verschieben werden. Und die dritte Kategorie von Herausforderungen waren die alltäglichen. Da habe ich Ihnen als Beispiel die Tatsache genannt, dass wir jetzt in zwei Welten gleichzeitig leben und dass niemand von sich erwarten kann, dass er das mal eben in 10 Jahren nebenbei bewältigt. Und dann als letzten Punkt habe ich die Frage versucht zu beantworten mit einem einzigen winzigen Impuls: Was kann man tun? Und ich habe Ihnen diesen Leitsatz an die Hand gegeben, der mir selbst in meinem Leben ungeheuer wichtig ist. Handle immer so, dass Beziehungen gelingen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, liebe Frau Dr. Knapp, ganz herzlichen Dank für diesen klar strukturierten, lebendigen, inspirierenden Vortrag. Normalerweise muss ich am Schluss zusammenfassen, aber das haben Sie jetzt gemacht, die wichtigsten Punkte. Eben besonders dieser Punkt, was tun, dass uns klar wird, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile, aber nur dann, wenn die Teile gelingende Beziehungen miteinander eingegangen sind. Und dafür braucht es diesen Leitsatz: Handle immer so, dass Beziehungen gelingen. Es ist wichtig, Beziehungsfähigkeit zu erweitern, besonders durch Wertschätzung. Wertschätzung heißt sehen und benennen, was gut ist. Das wird übrigens auch das Thema des nächsten Vortrags von Josef Nussbaumer sein. Hoffnungstropfen, sehen und benennen, was gut ist. Und Wertschätzung, das darf ich Ihnen auch verraten, wird das Thema des nächsten Buches von Professor Reinhard Haller sein, das dann im nächsten Jahr unser Thema
das
sein wird.
Das freut mich aber, das wusste ich ja alles gar nicht.
Ja, so gibt es immer wieder auch Verknüpfungen.
Was passiert, wenn Beziehungen gelingen?
Genau. Dadurch, dass der Vortrag so zügig war, bleibt uns noch etwas Zeit für Fragen und vielleicht haben auch Sie von Ihrer Seite Fragen. Ich möchte beginnen noch einmal mit dem Unterschied zwischen komplex und kompliziert. Das Buch heißt Kompass, Neues Denken. Manche Menschen, die meinen, wir würden ein Navigationsgerät brauchen, ein Navi, um uns zurechtzufinden. Was ist der Unterschied zwischen einem Navi und einem Kompass?
Ja, das Navigationsgerät sagt mir natürlich an jeder Ecke, dass ich in 50 Metern links abbiegen soll. Aber das hat meistens zur Folge, dass ich überhaupt keine Vorstellung mehr habe von dem ganzen Terrain, in dem ich mich gerade bewege. Und dass ich auch nicht merke, wenn das mir irgendwie einen völligen Blödsinn erzählt. Während der Kompass tatsächlich ein ganz einfaches Navigationsgerät ist, was nur immer in eine Richtung weist. Es zeigt mir nur die Richtung an. Und wie ich dann in dieser Richtung weitergehe, das muss ich dann schon selbst herausfinden. Es fordert also unheimlich viel Aufmerksamkeit, Wachheit, Kreativität. Ich muss das Gelände, in dem ich unterwegs bin, wirklich erfahren. Ich kann mich nicht darauf verlassen, ja, dass das, was mir da dieser Kompass sagt, dazu führt, dass mir kein Fuchs über den Weg läuft und dies nicht und jenes nicht. Das ist auch beim Navigationsgerät der Fall. Aber es erschafft die Illusion, als wäre schon alles klar, als würde in diesem Gelände schon alles feststehen und als könnte man sozusagen den absoluten Überblick bewahren. Und interessanterweise früher am Anfang, als es diese Geräte gab, und dann gab es immer diesen Satz, habe ich immer diesen Satz gelesen, don't forget the reality check. Also vergessen Sie nicht den Realitätscheck. Und das passiert natürlich heute auch immer noch mit diesen Geräten, dass die natürlich keineswegs den absoluten Überblick haben, auch wenn sie beim Autofahren sicher sehr hilfreich sind, gerade für jemanden wie mich, die ich relativ wenig räumliches Vorstellungsvermögen habe. Aber trotzdem versuche ich immer, mir diese Landkarten anzugucken, um mir diese Wege und um das ganze Gebiet und worum es sich da handelt, irgendwie in den Blick zu bekommen, weil das Teil eines Realitätssinnes ist, ja, das Ganze sehen zu können. Auch wenn ich nicht alle Details in diesem Ganzen kenne, kann ich doch mehr Sorge tragen für das Ganze, wenn ich das Ganze kenne. Und wenn ich nur immer irgendjemandem folge, der mir sagt, ich soll nach rechts und nach links und geradeaus und nach 500 Metern, dann schalte ich völlig ab und denke nicht mehr mit und fühle mich auch nicht mehr verantwortlich für das, was am Ende dabei rauskommt.
Ein wesentlicher Unterschied, den Sie in Ihrem Buch beschreiben, beim Navigationsgerät handelt es sich ja darum, dass das Ziel exakt festgelegt ist und die Wege dazu.
Ja, genau.
Während bei einem Kompass, also, aber eben dadurch, wenn man das Navigationsgerät als Modell für unser Leben nimmt, begibt man sich auf einen Irrweg, weil eben weder das Ziel noch die Wege eben festgelegt und berechenbar. Die Berechenbarkeit ist ja wichtig. Der Satellit berechnet das und kann darum genau sagen, nach 200 Metern links abbiegen, beim Kreisverkehr die dritte Ausfahrt. Im Leben funktioniert das nicht.
Nein, es funktioniert vor allem deshalb nicht, weil eben durch die Dynamik der Verhältnisse, ich begegne jemandem im Zug, den ich vielleicht später mal heiraten werde, aber das kann ich ja vorher nicht wissen. Also durch die Dynamik der Ereignisse ergeben sich immer neue Möglichkeiten, die ja vorher nicht zu erwarten und nicht festlegbar sind, sodass ich, weder das Ziel festgelegt ist, noch wie sich die ganze Sache dazwischen irgendwie entwickelt. Das ist vollkommen unmöglich. Aber in unserer Vorstellung betrachten wir die Welt immer noch wie dieses Schweizer Uhrwerk, wo jedes Rädchen und jedes Schräubchen seinen Platz hat. Und wir glauben, wenn wir nur genug darüber wissen und genügend Technik uns anschaffen, dann wissen wir genau, was am Ende dabei herauskommt. Und das ist eben eine Illusion, die dazu führt, dass wir weniger und weniger nachdenken, weniger und weniger ein Gespür für diese Verschiebungen haben und dann auch keine Impulse mehr setzen können an der richtigen Stelle, wo wir sie eigentlich setzen müssten. Vielleicht noch nicht einmal erkennen, wenn sich Zufälle ergeben, die von entscheidender Bedeutung für unser Leben sind und die dann auch nicht mehr ergreifen können.
In Ihrem Buch warnen Sie ja vor vielen solcher Illusionen, wie eben, dass man glaubt, das Leben sei planbar. Sie schreiben lieber, planlos glücklich zu sein. Oder ich denke, Zukunftsforscher, die haben bei uns, sind sehr begehrt, weil sie den Eindruck erwecken, die Zukunft sei eben berechenbar. Und das machen auch Politiker, machen Management-Ratgeber, machen Coaches, aber sie weisen uns Irrwege.
Es ist tatsächlich auch so, dass jeder anständige Zukunftsforscher zuerst erklärt, dass sich Zukunft nicht vorhersehen lässt. Ich arbeite oft mit einem Zukunftsforscher von Daimler-Benz zusammen in einer Akademie und der erklärt immer als allererstes, dass die Methoden, die er anwendet, um über Zukunft nachzudenken, keine Methoden sind, um Zukunft vorherzusagen, sondern Methoden, um den Geist so wach zu halten, dass man verschiedene Möglichkeiten von Zukunft vorausgedacht hat und dann mit einer noch ganz anderen Möglichkeit, die dann eintreten wird, schneller und besser zurechtkommen kann. Das sind also oft Methoden, die dafür da sind, sozusagen die Flexibilität des Denkens zu erweitern und zu erhöhen. Und damit sind sie sehr sinnvoll, aber es sind keine Methoden, die dafür geeignet sind, die Zukunft vorauszusagen. Man kann, das steht relativ fest, man kann die nahezu, also manche Menschen können, denn man braucht dafür tatsächlich unheimlich große, auch mathematische Fähigkeiten, großes Weltwissen und so weiter, die können die nähere Zukunft von wenigen Wochen bis hin zu maximal 3 Monaten ganz gut voraussagen. Aber die sagen alle, alles was über nach 3 Monaten, also wenn man, es gibt tatsächlich solche Wettbewerbe zwischen Menschen, die die Zukunft voraussagen und da gibt es so super Forecaster, die unter 20.000 Leuten, die dann ständig sozusagen voraussagen über, wer wird die Macht in welchem Staat übernehmen, also solche politischen Fragen und so weiter, treffen und über Jahre dann geprüft werden. Und da gibt es welche, die das sehr viel besser können als andere, aber es handelt sich immer nur um ganz nahe Zeiträume. Ja, wenn die Zeiträume 3 Monate übersteigen, dann wird es total ungenau.
Ja, schon die Wetterprognosen stimmen ja meistens nicht. Noch ein Punkt, Sie geben mir viele Beschreibungen in Ihrem Buch Kompass, Neues Denken, was man tun kann. Vielleicht nur ein einziger Punkt, was zu den gelingenden Beziehungen wichtig ist, das Zuhören. Ja. Was soll man hier tun, beziehungsweise was soll man nicht tun?
Zuhören ist wirklich eines der interessantesten Phänomene, weil es so einfach klingt und so unendlich schwer ist. Ich übe das auch einmal im Jahr mit Managern. Und man kann sich kaum vorstellen, dass es fast unmöglich ist, wenn ich sage, du redest und du hörst zu, 5 Minuten lang, dass das klappt. Das ist die einzige Anweisung, die die kriegen. Der eine hat irgendein Thema, was ihn interessiert, worüber er reden soll, und der andere soll nur zuhören. Das ist fast unmöglich für die. Wenn ich dann dazu komme, redet immer der, der zuhören sollte, und der andere hört zu, und es geht völlig durcheinander. Und das Interessante am Zuhören ist aber, also warum das so wichtig ist, ich möchte erst mal erklären, warum das so wichtig ist. Was ich eben erklärt habe, dieser Prozess der Selbstorganisation, ja, wo sich diese Einzelteile organisieren. Es ist ja so, dass jeder von uns in seinem Unbewussten und in seiner Wahrnehmung ganz viele Dinge erfasst, aufnimmt, in sich trägt, aber selten die Zeit hat, die irgendwie, dass sie sich neu organisieren können. Das heißt, wir sind alle wie so ein großes Gefäß, das unheimlich viele Einzelteile enthält, die Beziehungen eingehen müssen. Und wenn mir jemand zuhört, dann gibt er mir wie seine Energie, stellt er mir zur Verfügung, sodass sich diese Einzelteile in mir besser organisieren können. Wenn der aber anfängt, mir ständig dazwischen zu reden, dann wird sozusagen diese Dynamik dieses Prozesses unterbrochen und ich fange dann an, seine Einzelteile mit einzubeziehen, die mir aber vielleicht gar nicht zur Verfügung stehen. Und ich fange auch an, nicht mehr wirklich zu verstehen, welche Frage eigentlich hinter meiner Frage steckt und so weiter. Und es gibt so ein unheimlich schönes, um die Frage zu beantworten, was man tun soll und was nicht, es gibt ein unheimlich schönes kleines Filmchen im Netz. Das heißt, it's not about the nail. Also es geht hier nicht um den Nagel. Es gibt es auf YouTube, muss man sich anschauen. It's not about the nail. Und da sitzt eine Frau und ein Mann. Und diese Frau erzählt diesem Mann, erst hört man nur, sie erzählt ihm, ich habe solche Kopfschmerzen und es hört überhaupt nicht mehr auf und es ist ganz schrecklich. Und er hört ihr zu, aber er schafft es kaum zuzuhören, will immer was sagen. Und irgendwann sieht man, dass diese Frau so einen Nagel im Kopf hat, mitten im Kopf. Und er will ihr dann also immer erklären, dass sie doch diesen Nagel aus dem Kopf rausziehen soll. Und sie sagt immer, it's not about the nail. Sie will einfach, dass er ihr zuhört. Und sie will sagen, wie es ihr geht und wie fürchterlich das ist. Und er kann es kaum aushalten, weil sie soll doch nur diesen blöden Nagel da aus dem Kopf und dann wäre alles gut. Und am Ende gibt er auf, weil sie so vehement sich wehrt und nichts über diesen Nagel hört. Am Ende gibt er auf und dann plötzlich sagt sie, vielen Dank, und geht so mit dem Kopf nach vorne, stößt mit dem Nagel direkt an seinen Kopf. Und dann hat sie gemerkt, dass da dieser Nagel in ihrem Kopf ist. Und das zeige ich immer diesen Managern, um ihnen zu sagen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Was sie nicht tun sollen, ist eine Problemlösung anbieten für das Problem, das der andere noch nicht mal als Problem aussprechen durfte und erfasst hat. Und zwar deshalb nicht, weil den Nagel da rauszuziehen nicht dazu führt, dass dieser Mensch verstanden hat, wie der Nagel da hingekommen ist. Vielleicht ist da morgen dann ein neuer Nagel. Wir haben das Ganze noch überhaupt nicht erfasst, wenn wir jetzt mal eben eine schnelle Problemlösung anbieten. Und das ist ganz oft so. Jemand redet und ich fange in meinem Kopf schon an, für den seine Probleme zu lösen, anstatt dem einfach nur den Raum zur Verfügung zu stellen, ja, dass der verstehen kann, was da eigentlich gerade mit ihm und in ihm passiert, und um am Ende selbst eine Lösung zu finden, die nur das Material beinhaltet, was er selbst auch zur Verfügung hat und nicht irgendwas, was von mir kommt, was er hinterher gar nicht benutzen kann, weil es ihm gar nicht zur Verfügung steht. Und das üben wir dann gemeinsam. Und fast immer hat irgendjemand von denen einen absoluten Erkenntnismoment. Und mindestens einer sagt am Ende, das sei das Wichtigste von dieser ganzen Woche für ihn gewesen. Und auch, dass sie alle begreifen, dass sie nie zuhören, sondern immer in ihrem Kopf schon Lösungen für den anderen entwickeln und weiterdenken und sagen, du musst doch nur und du sollst. Aber wenn die Beziehungen zwischen meinem Material oder auch die Beziehungen zwischen den Menschen gelingen sollen, dann muss ich dem anderen den Raum geben und die Fähigkeit zugestehen, für sich selbst zu denken. Denn in einer Welt, die so komplex geworden ist wie die unsere, ist es notwendig, dass alle mitdenken. Da kann keiner mehr den Überblick über alles für alle anderen behalten. Jeder muss an der Stelle, wo er oder sie sich befindet, mit seiner oder ihrer Expertise selbstständig mitdenken und das wiederum verknüpfen mit dem, was die anderen zur Verfügung haben. Und das kann man eben nur aktivieren, wenn man wirklich zuhört und nicht immer schon nebenbei glaubt, man wisse alles besser. Und das ist nicht leicht.
Keine vorschnellen Lösungen, aber auch gar nicht unterbrechen mit
genau.
So. Noch eine letzte Frage von meiner Seite. Es wird heute oft Denken und Fühlen gegeneinander ausgespielt, dass man sagt, ja, das Denken bringt eigentlich nichts, oder wie heißt so ein Buch, Denken macht traurig, oder und die Gefühle wären eigentlich richtig. Sie schreiben, dass Denken die Voraussetzung oder dass das Denken eigentlich unsere Gefühle bestimmt, also dass die Gefühle eigentlich sekundär sind, weil sie davon abhängen, wie wir denken.
Unter anderem, ja. Wobei ich überhaupt nicht diesen Unterschied zwischen Denken und Fühlen so einfach aufmachen möchte. Das ist nämlich gar nicht leicht zu unterscheiden, wann man denn mit dem Denken angefangen und mit dem Fühlen aufgehört hat. Wir benutzen immer diese Worte und glauben, dass wir damit schon wissen, was wir damit meinen. Ganz oft gebe ich meinen Seminarteilnehmern die Aufgabe, sich zu fragen, wann habt ihr heute Morgen angefangen zu denken? Und ich meine, müsste man doch eigentlich wissen, weiß man aber nicht. Weil man überhaupt nicht weiß, wann, was ist eigentlich noch Wahrnehmung, wo geht die Wahrnehmung ins Fühlen über, wann geht das Fühlen ins Denken über. Wir glauben nur, diese Dinge seien getrennte Phänomene, weil wir getrennte Wörter dafür benutzen. In Wirklichkeit ist das immer ein Prozess und wir brauchen natürlich all diese Faktoren. Ohne Wahrnehmung kann ich nichts denken, denn worüber soll ich denn nachdenken, wenn ich ja nichts wahrgenommen habe? Und das Gefühl gibt mir immer die Möglichkeit, so eine unmittelbare Einschätzung der Situation zu haben. Die kann aber auch sehr häufig unangemessen sein. Ja, wenn ich eine Riesenwut habe und dann diesen Impuls jetzt einmal gleich mal draufzuhauen, einfach umsetze, dann kann das absolut unangemessen sein. Das heißt, sozusagen Gedanken ohne Gefühle und ohne Wahrnehmung, die hätten keinen Inhalt. Man könnte sagen, Gedanken ohne Gefühle und ohne Wahrnehmung sind blind, aber Gefühle und Wahrnehmung ohne Gedanken sind leer und Gefühle ohne Gedanken und Wahrnehmung sind blind. Das heißt, ich muss dann das, was ich wahrgenommen und gefühlt habe, in irgendeine Form, in eine Ordnung bringen, um überhaupt etwas damit anfangen zu können. Das heißt, es gibt auch gar nicht so etwas wie ein bloßes Gefühl. In dem Moment, wo ich weiß, was ich fühle, habe ich schon gedacht. Denn Denken bedeutet immer etwas als etwas erkennen. Und wenn ich sagen kann, ich bin wütend, dann ist da schon ein Denkprozess daran beteiligt, dann ist das nicht ein bloßes Gefühl. Das ist wie im Grunde genommen, wenn wir denken, was wir dann tun, ist wie in einem Küchenschrank eine Ordnung bringen. Ja, wir haben ganz viele Tassen und Teller und so weiter und dann sortieren wir die, das kommt hierhin, das kommt dahin, um am Ende so den Überblick zu haben und zu sagen zu können, aha, so passt zusammen, so passt nicht zusammen, das ist praktisch, das ist unpraktisch. Und das ist dieser Denkprozess. Aber mit der Wahrnehmung alleine kann man gar nichts anfangen. Das zeigt sich auch deutlich, wenn man ganz kleine Kinder hat, die ja erstmal das Denken noch nicht aktiviert haben und die ganz in der Wahrnehmung und im Fühlen sind und die haben eine unheimlich schöne Weltwahrnehmung, aber die sind natürlich noch nicht in der Lage, eigenständig sich in der Welt irgendwie zu bewegen, Entscheidungen zu treffen, die für sie angemessen sind und so weiter. Dafür braucht man das Denken. Es ist vollkommen unmöglich, sich in unserer Welt ohne Denken zurechtzufinden.
Also das waren jetzt nur ein paar Stichworte von einer Fülle von Anregungen, die Sie in diesem Buch Kompass Neues Denken finden. Es hat fast 300 Seiten und es hat den Vorteil, man kann das Buch natürlich von der ersten bis zur letzten Seite lesen. Man kann aber auch vorne im Inhaltsverzeichnis schauen, welche Überschrift interessiert mich denn besonders und kann dieses Kapitel lesen, zum Beispiel Perfektion ist keine Lösung. Oder?
Es war mir wirklich ganz wichtig, das Buch so zu schreiben, dass man irgendwo anfangen kann, weil ich selbst Bücher eigentlich immer so lese. Ich langweile mich zu Tode, wenn ich bei der ersten Seite anfange, außer Romane, da mache ich das so. Aber ansonsten fange ich immer dort an, wo es mich interessiert. Und dann kommt da was vor, was ich vielleicht noch nicht weiß. Und dann schlage ich zurück und dann schlage ich wieder vor. Und so bin ich immer an meinem Interesse dran. Und dann langweilt es mich nicht. Und dann kann ich was aufnehmen und dann bedeutet es mir was. Und dann macht es Spaß, das Buch zu lesen. Deshalb ist es absichtlich so geschrieben, dass man an jeder x-beliebigen Stelle anfangen kann und es wieder weglesen und zwei Monate später woanders wieder reinschnuppern.
Ganz vielen Dank für den interessanten Vortrag und für dieses Gespräch.
Vielen Dank.